Wir wollen beten. Vater im Himmel, das ist das Wunder. Du hast das damals gesagt, hier will ich Wohnung machen. Und dann bist du in Jerusalem im Tempel eingezogen. Dort bist und warst du gegenwärtig. Und jetzt bist du in Jesus noch enger zu uns gekommen. Du wohnst in unseren Herzen. Und wir sind zusammengebaut als dein Haus. Wir beten dich an darüber. Danke, dass du uns begegnet bist, Herr Jesus. Dass du da bist, jeden Tag, jeden Augenblick. Danke, dass wir dich in deinem Wort jetzt in besonderer Weise da haben. Amen. Psalm 133 unter der Überschrift Liebe, die weiterfließt. Von David, ein Wallfahrtslied. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Liebe Brüder und Schwestern, es war heute ein lustiges Mittagessen. Meine Söhne haben mich gefragt, wo bist heute Nachmittag? Ja, habe ich gesagt, bei den Eidlinger Schwestern. Ja, was machst du dort? Ich halte Bibelstunde. Ja, und was hast du für einen Text? Ja, sage ich, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Da haben die drei lauthals gelacht. Ehrlich, Papa? Dieser Psalm ist mir in den letzten Wochen immer wieder wichtiger geworden. Es geht ja nicht nur um die Brüder. Es geht um die Eintracht, um die Gemeinsamkeit in der Gemeinde Jesu, in der Gemeinde Gottes zu allen Zeiten, im Alten und im Neuen Bund. Es geht um die gelebte Liebe. Psalm 133 ist der letzte der sogenannten Stufenpsalmen. Das heißt, die Pilger sind nun von überall her zusammengekommen, um am Tempel eines der großen Feste zu feiern. Und jetzt stehen sie auf der letzten Stufe, Eingang zum Vorhof des Tempels. Jetzt beginnt der Festgottesdienst. Und da wird von den Pilgergruppen, die sich da alle versammelt haben, dieser Psalm noch einmal gesungen, eigentlich als Vorlied zum Gottesdienst. Der Ruf zur Einheit, zum Zusammensein, zum Zusammengehören. Deshalb unsere erste Linie, die Einheit in Liebe. Siehe, das ist biblisch immer das Achtungszeichen. Achtung, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, etwas Grundlegendes, etwas Entscheidendes. Siehe, es geht um die Frage des Beieinanderseins, der gelebten Einheit. Das ist ganz grundsätzlich, so ist der Mensch ja geschaffen. So ist der Mensch geschaffen in dieser Einheit, in diesem Beieinandersein, in der Doppelgemeinschaft zu Gott und zueinander. Gott schuf den Menschen sich zum Bilde, zu diesem Gegenüber, zu dieser Gemeinschaft. Und er schuf sie als Mann und als Frau in dieser zweiten Gemeinschaft. Ein Mensch ist erst ein Mensch, wirklich in seiner Person, wenn diese beiden Seiten seines Lebens geprägt sind. Wie eine Münze, die erkennt man sofort als Falschgeld, wenn nur eine Seite geprägt ist. Es müssen beide sein. Die eine Seite, ich bin Person, und die andere Seite, ich lebe in einer untrennbaren Gemeinschaft. Da ist aber auch der Mensch kaputt. Da ist er kaputt. Das ist die schwierigste Stelle in unserem Leben oft bis heute. Der Mensch Adam versteckt sich im Paradies. Die Gemeinschaft mit Gott, jetzt ist sie gebrochen. Bis hin zu dem, da trieb sie der Herr aus dem Garten. Und die Gemeinschaft zwischen Mensch und Mensch zerbricht. Die Frau, die du mir zugesellt hast, jetzt will Adam plötzlich nichts mehr wissen. Das ist doch Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein. Jetzt ist diese Gemeinschaft kaputt, die du mir zugesellt hast. Er distanziert sich. Erst in der Gemeinde wird diese Gesamteinheit wiederhergestellt und gelebt. Die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft untereinander. Das ist die tiefste Störung. Und das erfährt der Mensch, das erfahren wir immer wieder, wo unsere Beziehungen zueinander gestört sind, kaputt gehen. Wir sind heute eine zutiefst zerbrechende Gesellschaft. Wenn fast jede dritte Ehe geschieden wird, wenn so viele Menschen scheitern in diesem Zusammenwohnen, Zusammensein, und das potenziert sich, das setzt sich fort, die vielen Kinder, die keine Geborgenheit mehr erleben, die von Anfang an eigentlich unfähig sind, in wirklicher Gemeinschaft zu leben. Deshalb siehe, wie fein und lieblich ist es, wo wir einträchtig beieinander wohnen, wörtlich zusammenhängen, zusammenwohnen, da geht's erstens um die Dauer. Um die Dauer. Das ist nicht nur für kurze Zeit. Wir kommen miteinander jetzt einigermaßen aus, wenn wir eine Stunde so zusammensitzen. Aber jetzt denkt mal, alle Türen werden geschlossen und wir sind 5 Tage hier zusammen. Was dann geschieht? Ob es dann auch noch so friedlich bleibt, wenn jeder seine Bedürfnisse und seine Person hat. Nein, zusammenwohnen, es geht um die Dauer, um die gegenseitige Geduld einander tragen. Und es geht auch um dieses zur Ruhe kommen, beieinander wohnen. Das ist bis heute in Israel gelebt im Sabbat. Der Sabbat ist der Tag, an dem die Familie zusammen ist, zusammen wohnt, zusammen bleibt, den Tag zusammen gestaltet. Das haben wir viel verloren, wie wir den Sonntag gestalten. Ihr seht's ja heute. Volkslauf. Ist auch eine Sonntagsgestaltung, die ist sicher auch gesund. Aber ob ich dabei zur Ruhe komme, auf das Wesentliche ausrichte, ist eine ganz andere Frage. Wir wollen es auch in unserer Kirchengemeinde immer mehr einüben. Man hat es so selbstverständlich und sagt, der Sonntag ist ja der Tag, wo alle da sind. Da machen wir unseren Bazar oder was weiß ich. Nein. Das gehört da nicht hin. Das gehört nicht hin. Dazu kann man den Samstag nehmen. Dass wir zur Ruhe kommen, auch miteinander. Zusammen wohnen, einträchtig beieinander sein. Wie viel Not hat Israel erlebt? dass sie nicht zusammen gewohnt haben, nicht zusammen geblieben sind, schon Abraham und Lot. Es taugt nicht, dass wir zusammen wohnen, zusammenbleiben. Wähle dir, wir müssen uns trennen. Und Lot geht damit mit seiner ganzen Sippe und Familie, mit seiner Großfamilie in tiefste Not hinein. Die 12 Söhne Jakobs, es ist ihnen nicht gelungen, zusammenzubleiben, einträchtig zu bleiben. Wie viel Not kommt in diese Familie? Das Nord- und das Südreich, wichtig zusammenbleiben, zusammen sein, beieinander. Die christliche Gemeinde ist der Ort, wo wir einander ertragen. Das ist sogar das Gesetz Christi. Das heißt, sein zugespitzter, ganz kurz formulierter Wille. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das war durch die Zeiten immer wieder die Versuchung durch den Bösen, durch den Satan. Das hat so unendlich viel Not in die alttestamentliche und neutestamentliche Gemeinde hineingebracht, die gespaltene Christenheit. Vieles kommt daher, weil unser Eigenwille, unsere eigene Ehrsucht dahinter steht. Weil ich mich nicht einordnen kann und einordnen will. Weil ich meine Ehre suche. Weil ich mein eigenes Glaubensfündlein habe und das über alles anderen stelle und meine, dann müsste ich mich trennen, weil ich so und so viel Anstände habe. Jede christliche Gemeinde, und sei sie noch so biblisch verwurzelt, jede christliche Gemeinde ist eine Gemeinschaft von immer wieder schuldigen Leuten. Und es ist ganz einfach, aneinander Anstoß zu nehmen und zu sagen, das mache ich nicht mehr mit, da trenne ich mich. Nein, es liegt ein Segen drauf, wo wir beieinander bleiben. Der Heilige Geist ist immer ein Geist der Eintracht. Der Satan ist immer ein Geist der Zwietracht, der Trennung. Das sind die zwei verschiedenen Linien. Der Geist Gottes eint, der führt zusammen. Dabei gilt, jetzt für die neutestamentliche Gemeinde gesprochen, wir müssen die Einheit nicht machen. Wir müssen sie nicht machen. Sondern die Einheit ist uns vorgegeben. Israel findet diese geistliche Einheit, dieses Fundament im Tempel, im Lob Gottes. Da finden sie sie. Und wir als neutestamentliche Gemeinde, wir haben unsere Einheit im Haupt Christus. Darum diese beiden wesentlichen, prägenden Bilder im Neuen Testament. Die Gemeinde wird der Leib Christi genannt oder das Haus der lebendigen Steine. Beides Bilder dieser Einheit. Wir müssen die Einheit nicht machen. Die ist auch in einer menschlichen Familie vorgegeben. Das muss ich nicht machen. Ich muss mich nicht erst hineinleben in meine Familie, sondern ich bin durch Geburt Glied dieser Familie. So sind wir geistlich gesehen durch die Wiedergeburt Glieder am Leib Christi. Das ist vorgegeben. Da muss ich mich gar nicht mehr bemühen. Wir sollen diese Einheit verwirklichen. Nicht machen, verwirklichen. Sie ist da. Und sie überspringt und sprengt alle äußeren Begrenzungen. Gerade als Christen. egal welcher Hautfarbe, welcher Kultur, welcher Sprache wir angehören, wir sind eins in Christus. Und das gilt es jetzt zu leben, zu verwirklichen. Das ist einer der wesentlichen Antriebe, wenn nicht gar der wesentlichste überhaupt, zum Beispiel in der Mission. Die Einheit zu verwirklichen, wo jetzt Gemeinde entstanden ist, gegen alle äußeren Trennungen, die innere, die geistliche Einheit zu leben. Das ist nicht leicht oft. Das ist nicht leicht. Ich finde es immer wieder als eine Begrenzung, wenn ich so die Brüder und Schwestern in Indien sehe und ihnen begegne, und ich verstehe sie nicht, was sie sagen. Einheit verwirklichen, das hat geheißen, ich habe den Sinn gebeten, du schau nach einem, der uns wirklich die Grundlagen eurer Sprache beibringen kann. Das war der Samson, schon einige Jahre her, der kam für einige Monate hierher nach Deutschland. Meine Frau und ich, meine Schwester und mein Schwager, wir saßen treu und brav, gab dreimal in der Woche bei uns in der Wohnung und ich habe Telugu gelernt. Leute, schwer, bitter schwer, gerade wenn man älter ist. Aber so viel wollte ich wenigstens die Einheit schon im Äußeren verwirklichen, dass ich der Spur nach verstehe, von was sie reden. Und dass ich wenigstens lesen kann, was da geschrieben ist. Man verlernt es ganz schnell, muss immer wieder üben. Einheit leben, das heißt, da stecke ich auch Kraft hinein. Einheit leben, das ist für unsere Brüder und Schwestern in Indien immer wieder ein Problem. Da kommen zum Beispiel nun die meisten in unseren Gemeinden aus den Kastenlosen, den Dalits. Die gelten normalerweise als Nichtmenschen. Als Nichtmenschen. Es gibt heute noch Städte in Indien, wo den Kastenlosen es verboten ist, zwischen 9 Uhr morgens und 4 Uhr nachmittags in der Stadt sich aufzuhalten. Aus einem einzigen Grund, weil in dieser Zeit ihr Schatten so lang ist, dass er andere berührt. Das muss man sich einmal vorstellen. Und nun sind sie zusammen in einer Gemeinde, da hat's auch einige aus den höheren Kassen dabei, sogar Brahmanen, die Christen geworden sind. Und jetzt feiern sie das Abendmahl. Ist bitter schwer für sie, jetzt Einheit zu leben. Nehmet diesen Kelch und trinket alle daraus. Da muss man auch Geduld haben. Das sind lang im Leben erworbene Verhaltensweisen und Traditionen, dass jeder in seiner Kaste sein ureigenstes Geschirr hat und ja niemand anders das verunreinigt. Und jetzt aus dem gleichen Kelch. Ich freue mich, dass das gelingt. Das muss wachsen. Man kann sie nicht sofort da hineinwerfen und fordern und sagen, das muss jetzt sein, sondern das ist ein Wachstumsgeschehen, geistliches Reifen. Die Einheit verwirklichen. Jetzt die zweite Linie, die Einheit in Liebe, jetzt der Dienst aus Liebe. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart. Es heißt ja, wie fein und lieblich. Eigentlich das Fein, Tuff im Hebräischen, wörtlich übersetzt, wie bereit ist das? Das heißt, wo wir diese Einheit leben und in dieser Einheit beieinander sind, da geschieht etwas. Da ist etwas bereit, da wird etwas geöffnet. Ohne diese gelebte Einheit ist das Zeugnis wirkungslos. Wirkungslos. Auch mein eigener Glaube kommt in die Gefährdung. Kennen wir das nicht selber? Da sind wir vielleicht über Jahre, Jahrzehnte zusammen in einer Gemeinde und jetzt entdecke ich plötzlich am anderen, was der für Fehler macht. Und ich bin tief enttäuscht. Ja, das habe ich mir nie vorstellen können. Und dann bricht diese Einheit. Unsere Glaubenszweifel, die haben oft ihre Wurzel dort, wo wir nicht mehr einträchtig beieinander sind. Da kommt dieser junge Mann und sagt, ich weiß nicht mehr, ich kann nicht mehr glauben, ich bin ganz durcheinander. Und im Gespräch stellt sich dann heraus, die Eltern sind kurz hintereinander verstorben, er hat noch eine Schwester, beide sind Christen, er und seine Schwester, und jetzt geht's ums Erben. Und sie ist buckelhart und sagt, so wird's gemacht. Und er fühlt sich übervorteilt, beziehungsweise benachteiligt. Das sät ihn im tiefen Zweifel und sagt, wenn die sagt doch, sie sei gläubig, wenn die sich so verhält. Das war bitterschwer. Dieser junge Mann ist vom Glauben weggegangen. Ich habe diese beiden Geschwister jahrelang begleitet. Es war nicht möglich, nicht möglich, hier Versöhnung zu schaffen. Er ist dann ganz plötzlich gestorben. Und über seiner Todesanzeige hat er bewusst ein Wort gesetzt von Nietzsche. Das hat geheißen, ich weiß nur noch die letzte Zeile, an meinem Grabe will ich keinen Pfaffen. Weil diese Einheit zerbrochen ist. Es gibt so viel Glaubensmüdigkeit. Manchmal sage ich zu Leuten, die, das hört man oft, zum Beispiel beim Hausbesuch, oh Herr Pfarrer, so gut wie Kirchspringer bin ich immer noch. Und dann wird es aufgezählt, was sie an den Kirchspringern alles für Anstände haben. Ich sage, ja, das ist wahr, das ist wahr. Da versammeln sich doch nicht lauter Heilige, sondern die, die sich zur Gemeinde halten, das sind Leute, die immer und immer wieder versagen, so wie sie auch, aber sie wissen, dass sie Hilfe brauchen. Und dann sage ich manchmal so salopp, schauen Sie doch nicht so sehr aufs Bodenpersonal. Der Pilot ist wichtig. Aber das ist ein gefährlicher Satz. Das ist ein gefährlicher Satz. Ich denke dran, wie oft ich da in Hyderabad in Indien beim Zwischenstopp auf dem Flughafen gesessen bin mit meinem Schwager zusammen und wir haben angefangen zu zittern. Das Flugzeug war gelandet, alle mussten raus. Und dann kamen einige und haben mit den Hämmerle dran rumgeklopft. Und dann kam die Durchsage wegen technischer Schwierigkeiten, verzögert sich der Weiterflug. Und wir haben geschaut, wir saßen und haben zugeschaut, wie da irgendwas geschraubt haben und so. Ich habe gesagt, Mensch, hoffentlich klappt das. Das Bodenpersonal ist auch wichtig. Sehr wichtig. Aber in vielem hilft das. Schau einmal auf den Piloten. dass du siehst, wo unsere Einheit gegeben ist. Es gibt in einer Gemeinde kein Wachstum und kein Zeugnis nach außen, wo Zwietracht ist. Das muss ausgeräumt werden. Ich frage ganz praktisch, wo in deinem Hauskreis bist du mit dem anderen innerlich überkreuz? Lass das keinen Tag länger. Das blockiert. Das blockiert dich, das blockiert alle anderen mit, ohne dass sie es wissen. Räum das aus. Jesus sagt, wenn du zum Altar gehst, zum Opfer, und dabei wird dir bewusst, dass da Zwietracht ist, dass dein Bruder etwas wider dich habe, nicht einmal du hast was gegen ihn, er gegen dich, und du weißt, dann mach sofort kehrt. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm. Dann komm. Wie lieblich ist es wirklich eigentlich, wie zum Jubeln. Wie zum Jubeln. Erst da ist es möglich, gemeinsam Gott zu loben. Wo wir einträchtig sind, wo wir die Liebe der Misstrauen drin. Die zweite Bedeutung, lieblich, wie gut duftet es. Wie gut duftet es. Paulus kann das fassen in das Wort, du bist anderen ein Geruch, ein Duft des Lebens zum Leben. Wie gut duftet es, wenn ich ins Bad komme und eine Duftwolke kommt mir entgegen, dann weiß ich so, jetzt war der Michael drin und er ist auf dem Weg zu seiner Freundin. Wie gut duftet es, das Rasierwasser der Liebe, das zieht an, das zieht an. David wählt ein Beispiel, wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart. Aaron wurde auf ausdrückliche Anweisung Gottes gesalbt. Dieses Salböl, interessant, es war eine ganz besondere Mischung, und das Rezept dazu wurde dem dritten Sohn Aarons, dem Eleasar, anvertraut. Der war der Hüter des Rezepts. Nur er kannte die Bestandteile, was da alles zusammengemischt ist, damit es gut duftet. Damals wurde nur Aaron gesalbt. Das Bild für die Übertragung der Vollmacht, für die Gabe des Heiligen Geistes mit seiner ersten Frucht der Liebe. Heute sind wir alle Gesalbte, indem wir den Geist Gottes haben. Aaron wurde zum Dienst gesalbt, eben weil die Liebe, der Geist Gottes mit seiner Frucht der Liebe drängt immer zum anderen. Das soll diese Salbung verdeutlichen. Und es fließt herab. Es fließt herab. Bis zum Saum. Es bleibt nicht für ihn allein. Es durchdrängt die ganze Person vom höchsten Punkt bis zum niedrigsten. So fließt die Liebe in der Gemeinde. In der Gemeinde. Bis hin zum Niedrigsten, zum Geringsten. Ja, das Salböl markiert die Gottesrichtung, die Jesusrichtung, die Richtung seiner Leute bis heute. Ich bin gekommen, die wenigen einigermaßen Vollkommenen in Israel zu sammeln und zu stärken. Nein, Jesus sagt, ich bin gekommen, die Sünder zu suchen. Da fließt diese Liebe Gottes ganz herunter bis zum Saum. Das ist und bleibt das Kennzeichen der Liebe in der Gemeinde Jesu Christi, gerade der Schwache, der sonst keine Möglichkeit mehr hätte. Gerade der hat in der Gemeinde Jesu besonderen Platz, besonderen Blick. Das ist die Jesusrichtung. Übrigens, seit der babylonischen Gefangenschaft gibt es in Israel keine Salbung mehr. Das Rezept ist verloren gegangen. Niemand weiß mehr, wie das Chrisam, das Salböl, zur Salbung des hohen Priesters zusammengesetzt war. Es gibt nur noch die Einkleidung. Und die orthodoxen Juden sagen mit großer Hoffnung, wenn der Messias kommt, er bringt das Rezept wieder zurück. Dann ist es wieder möglich. Das ist aber auch zugleich eine sehr nüchterne Kennzeichnung des Judentums heute. Eine Religion ohne Salbung. Gotteserkenntnis, rechte Gotteserkenntnis, Gottes Erfahrung, aber ohne den Heiligen Geist. Eine Religion ohne Liebe, die ist richtig, die lebt aus der Offenbarung, hat tiefe Erkenntnis, aber noch, so sagen wir es mit Hesekiel 37, noch ist kein Odem in ihnen. Die Salbung fehlt. Aller Glaube, und sei er noch so bibelfest und bibeltreu und bibelgegründet, aller Glaube ohne die Liebe, sagt der Apostel Paulus dann, ist tot. Da fehlt die Salbung. Merken wir, das geht auch uns an. Es geht auch uns an. Fließt das noch in unserem Leben? Fließt das noch? Ohne Bild gesprochen, stehen und leben wir noch in dieser drängenden Jesusbewegung der Liebe zum anderen hin? In besonderer Weise zum Bedürftigen hin? Oder sind wir uns selbst genug geworden in unserer Rechtgläubigkeit? Brennt's in uns noch? Duften wir noch? Liebe verschwendet immer. Oder sind wir längst zu Rechnern geworden? Immer dort, wo ich anfange zu rechnen, da stirbt die Liebe ab. Da stirbt sie ab. Kennen wir dieses Verschwenden, dass es mich treibt zu dem anderen hin? Wie diese Frau zu Jesus kommt, dann tut sie das, Psalm 133, sie salbt ihn. Verschwendet. Und jetzt fängt der Judas an zu rechnen und er sagt, ja, das wäre so und so viel wert, wenn man das alles jetzt in Geld hätte, wie viel könnte man helfen? Aber es wäre keine Liebe mehr dabei. Dass wir dieses Verschwenden wieder lernen. Das fraglose Hergeben. Darum heißt es im Psalm 23, David kennt dieses Verschwenden. Er bezeichnet es zunächst von Gott, du schenkest mir der Bisle-Ei. Voll. Eigentlich ganz wörtlich steht hier, überfließend. Wir Schwaben sagen, mach ein Häufle drauf. Eine alte Schweizer Übersetzung übersetzt hier, du schenkest mir schwibbeli schwabbeli voll. Das ist das Wesen der Liebe. Liebe rechnet nicht. Liebe gibt, das fließt herunter. Der Dienst in Liebe. Und die dritte Überschrift, der Segen durch Liebe. Ein zweites Bild nimmt David, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Der Tau vom Hermon ist eigentlich die unverzichtbare Wasserquelle für das Israelland bis heute in den Sommermonaten, wenn es nicht regnet. Der Tau vom Hermon, er feuchtet das ganze Land. Nur in Klammern gesagt, Israel ist eines der Länder auf dieser Erde, die ein riesiges Problem haben. Und jetzt meine ich das heutige Israel. Und dieses Problem ist das Wasserproblem. Sie haben eigentlich nur das Schmelzwasser vom Hermon und die Quellen oben in Banyas. Das ist alles. Sonst gibt's keine natürlichen Wasserquellen im Israel, ein kleines bisschen was noch vom Golan runter. Alles zum Vergessen. Die natürlichen Wasserquellen Israels könnten höchstens, allerhöchstens, ein Zehntel des Landes und seiner Bevölkerung am Leben erhalten. Die wichtigste Wasserquelle, das ist der Früh- und der Spätregen. Merkt ihr, was Israel in der Wüste gelernt hat, dass es 40 Jahre lang täglich vom Herrn versorgt wurde durch Manna. Das hat es gelernt fürs Land. Israel könnte in seinem Land nie und nimmer überleben, wenn der Herr nicht den Früh- und den Spätregen zur rechten Zeit gibt. Das könnte nicht. Die letzten 6 Jahre waren für den modernen Staat Israel die härtesten überhaupt, nicht wegen der Intifada und dem allem. Es hat in den letzten 6 Jahren kaum geregnet. Kaum geregnet. Israel ist noch, so sagt der Apostel Paulus, verstockt. Sie haben noch keinen freien Zugang zu ihrem Herrn. Deshalb haben sie das Problem, dass zu wenig Regen kam, nicht vor ihrem Gott ausgebreitet. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Ein Vertrag mit der Türkei geschlossen. Ist auch erstaunlich, dieses oft so fanatische Islamische, dieses Moslemland, die liefern Israel Wasser. Jeden Tag mit riesigen Tankern, die anlanden. So halten sie sich über Wasser. Die andere Methode, sie haben versucht, Meerwasser zu entsalzen. Die israelischen Ingenieure haben es hier zu höchster Vollendung gebracht. Sauberes, klares, einwandfreies Wasser aus dem Meer. Der Pferdefuß ist nur durch zu teuer. Auch mit allem, was sie einsetzen, wo sie den Preis drücken wollten, sie kommen nicht unter 3,50 Euro. Ein Liter Wasser 7 Mark. So gut wie ein schwäbischer Wein, gell? Das ist zu teuer. Das ist zu teuer. Das wäre nur im äußersten Notfall anwendbar, dieses Verfahren. Jetzt aber diese Wasserquelle, der Tau vom Hermon. Der Tau vom Hermon, der ist durch das ganze Jahr über da. Jeden Morgen, Wenn die Sonne aufgeht, dann ziehen diese Schleierwolken in Eile über das ganze Land bis hinunter in den Negev. Das ist nur etwa im Sommer eine Dreiviertelstunde lang zu sehen. Aber nachher ist alles benetzt vom Tau. Der Tau vom Hermon, das ist die Überlebensration für das Land. Steht übrigens auch im Psalm 139 hinter diesem Vers: und nehme ich Flügel der Morgenröte. Da ist das gleiche Bild dahinter. Wie diese Wolken vom Hermon her früh am Morgen in aller Eile übers Land ziehen. Der Hermon ist circa 2800 Meter hoch. Galiläa liegt auf Null. Da zieht es also wieder die gleiche Bewegung vom Höchsten zum Niedrigen. So wird Leben ermöglicht. So wird Leben ermöglicht. Den anderen Netzen ihm zum Leben helfen, zum Überleben. Das brauchen wir. Das ist Aufgabe der christlichen Gemeinde, zunächst untereinander, dass wir einander stützen, dass wir einander zum Leben helfen. Und jetzt geht es ums äußere Leben. Auch wir Christen sind ja keineswegs immun gegen seelische Krankheiten zum Beispiel. Absolut nicht. Da bewährt sich unsere Liebe zueinander. Dass es nicht dann heißt, ja, dann muss er eben dorthin in diese Anstalt, in diese Abteilung. Das hilft in der Regel nicht viel. Außer, dass man ruhig gestellt wird. Welch ein komisches Wort. Menschenverachtendes Wort. Nein, wir brauchen die gegenseitige Begleitung. Es hilft zweimal nicht, sondern bring den anderen nur tiefer in seine Depression, wenn ich sage, du musst halt recht glauben. Und barmherzig. Und es hilft ihm auch nichts, wenn ich ihm sage, so, jetzt beten wir zweimal wirklich richtig zusammen, dann geht's weg. Nein, gerade in diesen Wegstrecken, da weiß auch ein David etwas davon. Da steht mit dahinter, und ob ich auch wanderte im finstern Tal. Dass wir einander Geleit geben. Das braucht Zeit. Und Liebe ist daran kenntlich. Liebe gibt Zeit. Liebe gibt Zeit. Dass du, wenn es in deinem Umkreis jemand in solche Düsternisse und Finsternisse hineinkommt, ja, dann geh früh am Morgen hin und sag, siehst, jetzt ist die Nacht rum. Ich grüße dich heute Morgen. Sei gewiss, ich denke an dich gut, ich hab dir ein ganz frisches Weckle mitgebracht. Und dann rufst du um 10 Uhr nochmal an und sagst, siehst, jetzt ist schon die Hälfte des Vormittags rum. Ich weiß, dir geht's heute nicht so gut, aber sei versichert, ich denke immer wieder an dich. Und dann kommst du wieder um 1 Sag sie, jetzt ist der Morgen schon rum. Und jetzt kannst du sogar ein bisschen was essen. Und dann kommst du wieder um 3. Sag sie, jetzt ist mir's richtig danach, mit dir einen Kaffee zu trinken. Du sollst ja schon Kaffee trinken, ich trinke auch einen schon Kaffee mit dir. Und dann kommst du wieder abends um 7 und sagst, sie, jetzt hast du diesen Tag bewältigt. Wenn's auch stocken ging, ich lass dir jetzt das Kärtle da liegen. Das hat mich heute getröstet. Das wäre eine Begleitung. Das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Aber so hilft's. So hilft's. dass wir diesen Dienst einander tun, in diesen verschiedensten Stationen, wo unser Leben verdurstet. Dass ich das höre, und das ergreift mich ja ganz innerlich. Ich krieg kaum mehr Atem, dieses Ehepaar. Mensch, die waren so dabei, und jetzt höre ich plötzlich, der ist weg. Sie sitzt allein da. Dass ich jetzt Geleit gebe, auch den Mut habe, ihn zum Beispiel anzurufen, zu sagen, du, ich habe gehört, stimmt es eigentlich? Nicht über ihn jetzt reden, das geht ja dann wie ein Lauffeuer rum, sondern red mit ihm und sag, du, ich biete dir an, ich würde mal gern mit dir darüber sprechen, ich bin jederzeit da, und dann sag ihm einen konkreten Termin, können wir uns übermorgen um 5 Uhr dort und dort sehen. Ich möchte nicht über dich reden, ich möchte mit dir reden. Und dann rede auch mit der Frau. Das braucht eine Begleitung, das geht nicht auf einmal. Aber einander zum Leben helfen, wo wir verdursten, das ist doch der Jesusblick. Das ist der Jesusblick. Wie der Tau vom Hermon herabströmt, herabfällt auf die Berge, so sind wir Christen für die Welt. Jesus vergleicht uns ja, und er sagt, es soll die Stadt auf dem Berge nicht verborgen bleiben. Das ragt empor, und die Welt, die Menschen erwarten etwas von der Jesusgemeinde. Glaubt ja nicht, dass wir alle Abgeschriebene sind, im Gegenteil. Sie erwarten von uns Hilfe. Ihr seid das Licht der Welt, dass wir nicht unter uns bleiben, uns abschotten. Dort gehört das Licht hin, wo es immer dunkler wird. Diese Bewegung in diesen beiden Bildern dargestellt, das Salböl, das herabfließt bis auf den Saum, der Tau des hohen Hermon, der herabfällt auf alle Ebenen und Berge. Jesus sagt, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Sind wir das noch? Dass wir für andere Menschen ein Wohlgeruch sind, Wasser des Lebens zum Leben. Das ist eigentlich das, was die Bibel meint, wenn sie vom Segen spricht. Segen weitergeben, dass andere leben können. Zunächst geht es ums ganz äußere Leben, aber das geht hinein. Wir sind heute zum Beispiel, wir klagen oft, es ist so schwierig, in den islamischen Ländern zu missionieren. Ist auch wahr, sehr schwierig. Es gibt kein islamisches Land, in dem man frei das Evangelium verkündigen kann. Aber ich denke immer und immer wieder an den Satz von Fritz Grünzweig, wie er gesagt hat, wenn es nicht möglich ist, in der Türkei Mission zu treiben, da schickt der Herr die Türken zu uns. Bei uns leben über 2 Millionen Türken, Moslems aus der Türkei. Hören Sie auch etwas vom Evangelium? Und jetzt meine ich hören in einem umfassenden Sinn. Erleben Sie etwas von dem, was bei uns Christen anders ist. Auch hier ist Mission nicht einfach. Nicht einfach. Ich denke an den Bruder, der gesagt hat, jawohl, ich kümmere mich drum, ich habe eine Wohnung frei, ich vermiete an diese kurdische Familie. Im Vierteljahr hat er gesagt, sollst nicht glauben. Ich habe an 4 Personen vermietet, das Ehepaar und seine 2 Kinder, aber in der Regel sind über 15 da. Ja, sage ich, das hätte ich dir vorher sagen können. Da gibt's einen Zusammenhalt. Da kannst du nicht blauäugig hineingehen. Das muss man wissen. Ist nicht einfach. Aber dass wir ihnen so begegnen, das Lebenszeugnis geben, Christen leben von Jesus her. Wir wollen dir zum Leben helfen. Zunächst zum äußeren Leben, in all den Schwierigkeiten, die ihr Leben bei uns mit sich bringt, dass sie anfangen zu fragen, aus welchem Antrieb tust du das? Und dann ist das Wort Zeugnis dran. Mission im Islam beginnt in der Regel mit dem Lebenszeugnis. Und beginnt mit dieser Zuwendung, mit diesem Herabfließen, mit dem Hingehen zu ihm. Da wird's ganz praktisch. So verheißt der Herr den Segen. Wir sind Segensträger, berufen als Segensträger für diese Welt. So feiert Israel seinen Gottesdienst. So gehen sie hinein. Das ist das Vorlied, bevor dann der große Festgottesdienst beginnt. Wir leben in der Eintracht der Liebe. Und jetzt loben wir unseren Gott. Und von dort aus geht es hinein ins Tägliche. Amen. Wir wollen beten. Herr, das bewegt uns. Weil das unter uns, bei uns persönlich oft so schnell ins Stocken kommt und nicht mehr fließt. Und wir so schnell uns trennen lassen voneinander. Wir danken dir, dass dein Wort uns so ehrlich und direkt anredet und uns fragt. Und uns aufmerksam macht. Und wir beten dich an, dass wir jetzt kommen dürfen wie die Kinder und sagen, ja, so wär's recht. Wir versagen oft. Aber wir vertrauen darauf, dass du mit uns weitergehst. Uns wieder erweckst zu diesem Brennen. Uns wieder dieses Fließen deine Richtung zeigst und ermöglichst. Wir bitten darum, dass dein Heiliger Geist uns wieder ganz neu zum geistlichen Atmen und Wachsen bringt. Amen.